Frau Doktor, ich bekomme meine Medikamente nicht. Meine Apotheke kann sie einfach nicht beschaffen. Was soll ich tun? Wir haben Februar 2024 und im Moment beginnt gefühlt jedes zweite E-Mail von meinen Patientinnen und Patienten genauso. Ich bin jetzt 30 Jahre lang Ärztin und ich hätte mir nie, wirklich niemals in den ersten 25 Jahren, im ersten Vierteljahrhundert, hätte ich mir niemals gedacht, dass wir in Europa in so eine Situation kommen, dass wichtige Medikamente, nicht nur für Diabetes, einfach nicht lieferbar sind. Unvorstellbar war sowas. Aber jetzt ist es ein richtig großes Problem. Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Wie konnte es dazu kommen? Was gibt es an Hilfen, an Tipps für Sie, wenn Sie davon betroffen sind? Und zum Schluss ganz konkret, ein möglicher, teilweise kleiner Mini-Ersatz für alle die, die speziell das Problem haben mit den Inkretinhormonen, also mit den Spritzen, die bei Diabetes gegeben werden, die aber kein Insulin sind. Die Medikamente heißen Victoza, Trulicity, Ozempic, Saxenda, Wegovy, in Deutschland auch schon das Mounjaro. Da kann man sich vielleicht mit einer zusätzlichen Tablette zumindest ein klein wenig helfen. Natürlich immer nur, wenn Ihr Arzt, Ihre Ärztin einverstanden ist. Also, los geht's. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast der Zuckertante. Und ja, ich bin schon älter und ja, ich bin wirklich betroffen und traurig über die Situation mit den Medikamenten in Deutschland, Europa, Österreich, der Schweiz und noch in vielen anderen Ländern natürlich. Und das betrifft ja nicht nur die Medikamente für Diabetes. Es ging in den letzten Jahren oft auch um Antibiotika für Kinder, ganz besonders schwierig, um fiebersenkende Säfte für Kinder und so weiter, manche Blutdruckmittel. Und immer wieder ploppt etwas auf, dass plötzlich irgendetwas nicht erhältlich ist. Es bringt jetzt nichts zu schimpfen, irgendwelche wirtschafts- oder politischen Systeme verantwortlich zu machen. Das können wir alles gerne tun im privaten Rahmen, aber es hilft Ihnen als möglicherweise Betroffene nicht weiter. Und ich denke mir, dass fast jeder von Ihnen betroffen ist. Wenn nicht selbst, dann im Familienkreis, im Bekanntenkreis. Es ist jetzt einfach ein aktuelles Thema und deshalb geht es heute genau darum. Wir schauen uns zuerst an, wie kann das überhaupt passieren? Dann wahrscheinlich der wichtigste Teil, weil er für alle passt, die Schwierigkeiten haben, Medikamente zu bekommen. Wo können Sie sich informieren? Was können Sie tun? Es ist nicht viel, was Sie tun können, aber ein paar kleine Hinweise gibt es ja doch. Und zuletzt für alle die, die eben eines der Inkretinhormone spritzen, die diese Spritzen gegen Diabetes verwenden, die kein Insulin sind und wo wir ja wissen, dass der Mangel im Moment am allerschlimmsten ist, für die möchte ich doch hinweisen auf eine Medikamentengruppe, die zumindest ein klein wenig kompensieren, aushelfen kann. Also gehen wir es an. Erste Frage, warum passiert das? Nun, wenn Sie dazu nachlesen, in den großen Nachrichtenportalen zum Beispiel, dann finden Sie viele, viele Erklärungen. Das Hauptproblem ist, dass vor allem Standardmedikamente, Blutdruckmittel, Fettsenker, Antibiotika eben, schon lange nicht mehr in Europa produziert werden, sondern in den Ländern, wo es einfach billiger kommt. Obwohl dann diese Medikamente natürlich auf riesengroßen Frachtschiffen um die halbe Welt fahren müssen. Frachtschiffe, die wochenlang brauchen, um von Indien oder China nach Europa zu kommen, nach Rotterdam zum Beispiel. Wochenlang sind die unterwegs. Und das erste Mal haben wir Probleme bekommen mit der Verfügbarkeit von Medikamenten. Sie erinnern sich vielleicht noch, in der Zeit von Covid, wie da gleichzeitig noch der Unfall im Suezkanal war, wo ein Schiff mehr oder weniger quer gestanden ist und tagelang den Verkehr durch den Suezkanal blockiert hat. Und da haben wir alle sehr schnell erlebt, wie sehr Europa angewiesen ist auf diesen dauernden Einstrom von verschiedensten Waren. Und dieser relativ harmlose Unfall hat schon zu Lieferschwierigkeiten bei allen möglichen Gütern geführt, nicht nur bei Medikamenten. Wenn jemand von Ihnen irgendwo in der produzierenden Industrie arbeitet, dann wissen Sie besser als ich, dass plötzlich Elektronikteile nicht gekommen sind, dass wichtige Materialien, Werkstoffe, Maschinenteile, die in Asien produziert werden, halt einfach Wochen später dann nur mehr schwer lieferbar war. Warum Wochen später? Ja, weil eben diese Schiffe so langsam fahren und weil sich ein Problem während der Abfahrt der Schiffe, wie es zum Beispiel im Lockdown war in China, oder ein Problem auf der Fahrt, wie zum Beispiel dieser Unfall im Suezkanal, der wirkt sich erst Wochen später in Europa aus, weil es eben so lange dauert, bis dann die Waren bei uns ankommen. So viel zum politischen Problem. Aber viel wichtiger reden wir über die Medikamente. Über die Medikamente, die vielleicht auch Sie gerade brauchen und nicht gut bekommen können. Und da ist einmal das Erste, dass Sie lernen, Ihre Medikamentenschachteln anzuschauen. Dass Sie unterscheiden lernen zwischen den Fantasienamen, die immer die erste Firma einem Medikament gibt, wenn Sie ein Medikament neu auf den Markt kommt, und unterscheiden davon den chemischen Namen des Medikaments. Zum Beispiel, altbekannt, Glucophage, Glucophage geschrieben, ist der ursprüngliche Name, den die erste Firma, die es produziert hat, dem Medikament Metformin gegeben hat. Und wenn Sie ein Schachtel in der Hand haben, wo Glucophage draufsteht oder Diabetex, und Sie drehen das Schachtel herum, dann sehen Sie irgendwo am Rand stehen Metformin oder Metforminhydrochlorid. Also Diabetex, Glucophage ist sozusagen der Brandname, der Fantasienamen. Die Chemiker sprechen über Metformin oder Metforminhydrochlorid. Metformin ist sozusagen eine kleine Abkürzung. Und diese chemischen Namen sind auf der ganzen Welt gleich. Und auf der ganzen Welt orientieren sich Apotheker an diesen chemischen Namen. Ja, Januvia zum Beispiel am Diabetesbereich, das uns heute noch einmal begegnen wird, ist das Sitagliptin. Und ist unter Sitagliptin von vielen, vielen Nachbar-Generika-Firmen am Markt. Und wenn Sie das Januvia zum Beispiel nicht mehr bekommen in der Apotheke, der Apotheker Ihnen aber ein Sitagliptin in die Hand drückt, dann ist alles gut, da ist dieselbe Substanz drin. Generika wäre noch einmal ein eigenes Thema, aber dafür haben wir halt nicht ganz die Zeit. Was können Sie also machen? Als erstes immer schauen, wie heißt denn das Zeug wirklich, das Sie da gerade schlucken? Steht da am Schachtelrand vielleicht ein chemischer Name? Und wenn ja, dann schreiben Sie sich den einmal auf Ihren Medikamentenzettel dazu. Einfach damit Sie es wissen, dann tun Sie sich auch leichter in der Apotheke, wenn Ihnen der Apotheker, die Apothekerin empfiehlt oder sagt, sie hätte da etwas Gleichwertiges. Auch damit Sie dann besser gerüstet in das Gespräch mit dem Arzt gehen. So viel einmal zum rein Technischen. Aber Sie kennen mich und wissen wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Viel wichtiger ist mir was anderes. Sie als Patientinnen und Patienten, ich als fast schon pensionierte Ärztin, wir werden die politischen und wirtschaftspolitischen und geopolitischen Strategien in unseren Ländern nicht ändern. Das ist einfach so. Vielleicht engagieren Sie sich politisch irgendwo. Tun Sie. Finde ich toll, wenn Bürger für ihre Rechte einstehen, Dinge einfordern, auch einmal demonstrieren gehen. Wenn Sie für Ihre Rechte kämpfen wollen, tun Sie es. Trotzdem, jetzt im Alltag, können wir ad hoc, jetzt im Moment, nichts an der Situation ändern. Das heißt, es geht darum, letzten Endes gut damit umzugehen. Und da ist einmal das Wichtigste dran zu denken, dass wir selbst nicht der Mittelpunkt der Welt sind, sondern dass es im Moment im Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden kracht. Es ist enorm schwierig. Ich habe Bekannte, die in Apotheken arbeiten. Ich kenne sogar einen Apotheker persönlich. Sie glauben nicht, wie fertig die alle sind. Wie schlimm es ist, in Apotheken zu arbeiten, was es an Wutausbrüchen, an Beschimpfungen und Beleidigungen gibt, von Kunden an die Apothekerin, den Apotheker, die ja selber überhaupt nichts dafür können für die Situation. Auch die können nichts ändern. In Apotheken ist es derzeit so, dass ganz häufig eine komplette Arbeitskraft den ganzen Tag nichts anderes tut, als am Telefon zu hängen und Anfragen zu beantworten. Und trotzdem kommt man oft nicht durch, wenn man die Apotheke anruft, weil es dauernd besetzt ist. Natürlich hat keine Apotheke damit kalkuliert, dass man eine komplette Arbeitskraft nicht mehr vorn hat im Kontakt mit den Kunden, sondern nur mehr am Telefon sitzen hat. Das ist eine riesige Belastung und glauben Sie mir, das ist kein einfacher Job. Also damit fängt es mal an. In den Apotheken sind alle am Anschlag. Es sind viele, viele Überstunden nötig. Es kommt natürlich zu Burnout. Es kommt natürlich zu Reibereien im Team, wie es halt in einer Belastungssituation ist. Und diese Belastungssituation, so oder so getönt, geht jetzt nicht erst ein paar Monate so, sondern sind schon Jahre, wenn wir zurückdenken, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Was können Sie da tun? Sie sind schließlich die Patientin, der Patient, die sich mit Recht darüber aufregt, dass sie irgendwas nicht bekommt. Regen Sie sich auf, aber bitte vor der Apotheke. In der Apotheke, gerade wenn Sie eine Apotheke haben, wo Sie regelmäßig hingehen, wo Sie vielleicht ein paar Leute schon kennen, zeigen Sie einfach wie Wertschätzung, Respekt, Mitgefühl. Die drei Haltungen, die uns Menschen die Kommunikation so viel leichter machen, das Miteinander umgehen so viel leichter machen. Begegnen Sie dem Apotheker, der Apothekerin mit einem Lächeln, mit einem aufmunternden Satz, mit einem, na, Sie haben es jetzt auch nicht leicht, oder ich sehe, wie viel Arbeit Sie haben, danke, dass Sie sich für mich Zeit nehmen, oder ich habe gerade zugehört, ich finde das großartig, wie Sie mit der Dame, mit dem Herrn von mir geduldig und höflich umgegangen sind. Irgend so etwas, es tut einfach gut. Versuchen Sie, Ihr kleines Schärflein beizutragen, jetzt im Moment in der Apotheke ein bisschen Druck aus dem System rauszunehmen. Nicht, dass Sie noch den Druck erhöhen. Versuchen Sie, der positive Faktor im Raum zu sein. Der, der Wertschätzung, Anerkennung, Mitgefühl rüberbringt und der es vielleicht schafft, dass die Situation sich ein ganz klein wenig entspannt. Und vielleicht sind Sie jemand, der in der Situation schnell was Lustiges sagen kann, etwas Lustiges, das nett ist, das nicht verletzt. Und vielleicht schaffen Sie es sogar, dass zwei oder drei Leute zum Lachen anfangen. Es hat nebenbei natürlich auch noch den Effekt, dass Sie ein gern gesehener Kunde, eine gern gesehene Kundin in dieser Apotheke sind. Es trifft aber nicht nur die Apotheker. Sie wissen sicherlich, überall in unseren Ländern sind auch die Hausarztpraxen total überrannt. Und es ist wahnsinnig schwierig, ich weiß, wovon ich rede, gute Arzthelferinnen zu bekommen. Und wenn Sie einmal bei Ihrem Arzt, bei Ihrer Ärztin in der Ordination sind, schauen Sie der Frau oder dem Mann am Schalter einmal zu. Schauen Sie dem einmal zu und überlegen Sie sich, ob Sie dieses Tempo und diese Arbeitsbelastung und diese schnell wechselnden Tätigkeiten, ob Sie das stundenlang durchhalten würden selbst. Denn natürlich kommen Patienten jetzt zurück, kommen mit einem Rezept, sagen, Apotheker hat gesagt, das gibt's nicht, aber er hätte das oder jenes. Etwas ist nicht erhältlich, Patienten sind aufgebracht, wollen einen Termin, wollen mit der Ärztin, dem Arzt das besprechen, die gehen aber schon über. Und wissen gar nicht mehr, wie sie das alles unterbringen sollen. Da ist genau dasselbe Stress. In Arztordinationen gibt es noch viel mehr Gründe für Überlastung, vor allem, weil viele Ordinationen nicht mehr nachbesetzt werden können, weil es nicht genug junge Ärzte gibt, die als Einzelkämpfer an der Front Ordinationen übernehmen wollen zu den Arbeitsbedingungen, die ich gut kenne selber. Ich habe ja selber lange Ordination gehabt als Hausärztin mit allen Kassen. Und ich bin viel in Kontakt noch mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich weiß auch, dass es noch härter und noch hektischer geworden ist. Deutlich, deutlich schlimmer geworden ist als zu meiner Zeit. Ich habe 2017 nach einem Unfall etwas frühzeitig aufgehört und noch eine liebe Nachfolgerin gefunden. Also auch da begegnen Sie bitte, bitte dem Team in der Praxis. Auch da, wenn Sie reingehen, begegnen Sie ihnen positiv. Schnaufen Sie einmal durch vor der Türe. Machen Sie sich kurz bewusst, dass die da drinnen, egal wie Sie sich gerade benehmen, unglaublich unter Druck sind. Und versuchen Sie ein bisschen zu entspannen, ein bisschen nett zu sein, wertschätzend. Und ja, es kann passieren, dass in einer Apotheke oder auch in einer Arztordination einmal jemand faucht oder jemand unfreundlich ist, jemand Sie abschasselt, wie wir in Österreich sagen, also kurz angebunden ist und Sie das Gefühl haben, Sie werden nicht ernst genommen. Alles das sollte nicht passieren, natürlich nicht. Aber jetzt im Moment ist nicht die Zeit, sich über Kleinigkeiten aufzuregen. Natürlich, wenn ernsthafte Fehler passieren, zögern Sie nicht, sich zu beschweren. Aber auch das, machen Sie es in Ruhe, vielleicht mit einem Brieferl, mit einem E-Mail. Es bringt niemanden was, wenn Sie im Wartezimmer rumbrüllen. Also wie immer mein Appell, seid nett zu euren Ärzten und Apothekern. Und ich war gerade vorige Woche, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, mit ein paar Kolleginnen zusammen und auch mit Jüngeren, die Ordinationen vor ein paar Jahren erst übernommen haben. Und ich weiß einfach, wie es ihnen geht. In Österreich gibt es zwei Quellen jetzt, wo es beginnt, dass die Patientinnen und Patienten selbst nachschauen können, wo etwas vorrätig ist. Das eine ist eine App, die gibt es nur als App, da gibt es keine Homepage dazu. Die gibt es für Android und für das iPhone. Und die heißt Apo Scout. Apo wie Apotheke und Scout mit S-C-O-U-T, wie halt der Scout, der Speer. Wer einen Pfadfinder-Sohn hat, weiß, wie man Scout schreibt. Diese App laden Sie sich aufs Handy und Sie können da erstens einmal Nachtdienstapotheken finden, Sonn- und Feiertagsdienste, das ist auch ganz praktisch. Aber Sie können da auch nach verfügbaren Medikamenten suchen und Sie können in den Einstellungen, wenn Sie auf das kleine Zahnrad tippen, eingeben, wo Sie suchen möchten. Leider machen noch nicht viele Apotheken mit, aber es gibt doch in Wien einige, in Kärnten, in der Steiermark einiges, bisschen eine in Innsbruck, also in Tirol, bisschen was in Vorarlberg. Wir hoffen alle, dass es mehr wird. Und die zweite Möglichkeit ist eine Homepage, die heißt www.medcheckinfo. www.medcheck und diesen Medcheck schreibt man mit M-E weiches D, so wie Medizin, Medcheck, C-H-E-C-K, zusammen, medcheck.info, medcheckinfo. Auch da kann man Medikamentennamen eingeben, die man sucht. Und wenn man da bei österreichweite Suche auf die drei Stricheln daneben klickt und dann auf das Pfeilchen nach unten, dann ploppt so eine Liste auf. Die klappt sich nach unten, wo die einzelnen Bundesländer draufstehen. Nein, es sind sogar die politischen Bezirke. Und da können Sie die Bezirke anklicken, die für Sie erreichbar sind und sehen dann, ob es aus diesen Bezirken Apotheken gibt, wo ihr Medikament vorrätig ist. Die Liste ist insofern auch ganz praktisch, als die Bezirke, wo überhaupt Apotheken mitmachen, fettgedruckt sind. Sind auch in Wien nicht alle Bezirke, aber gerade wenn man in Wien ist, ist es ja auch vielleicht kein Problem, wenn man ein Medikament dringend braucht, in einen anderen Bezirk zu fahren. Ich habe verschiedene Rückmeldungen über die Homepage und die App von Patientinnen und Patienten, die mit denen ich in Kontakt bin. Viele sagen, super, das funktioniert. Manche sagen, wenn sie dann in die Apotheke kommen, sagen die, es ist schon wieder alles weg. Das heißt, wenn sie fündig geworden sind, dann gerade wenn sie eine längere Anfahrt haben, versuchen sie zumindest anzurufen, zu fragen, ob das Medikament wirklich noch vorrätig ist und ob sie es ihnen vielleicht reservieren und weglegen. Ansonsten ist es ja so, dass viele Apotheken Wartelisten führen. Nur wenn Sie sich wo auf eine Warteliste schreiben lassen, ist es bei uns in Österreich üblich, dass die Apotheke das Originalrezept behalten will. auch ein bisschen als Sicherstellung, dass dieser Mensch dann auch wirklich das Medikament holen kommt. Weil nichts ist im Moment schlimmer, als wenn die Apotheke dann eine Lieferung bekommt und dann kommen die Leute nicht daher, denn die sich eigentlich haben auf die Warteliste schreiben lassen. Das heißt, machen Sie das am besten in der Apotheke, wo Sie gut bekannt sind. Und natürlich kommen dann viele Patientinnen und Patienten auf die Idee, ich lasse mir einfach ein zweites, ein drittes, ein viertes Rezept ausstellen. Das wird Ihnen kein Arzt machen. Denn Ärzte sollen ja immer nur fürs nächste Monat verschreiben. Ob Sie ein Rezept frühzeitiger bekommen bei Ihrer Ärztin, bei Ihrem Arzt, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie Sie zusammenarbeiten mit der Ordination. Ob Sie als vertrauenswürdige, verlässliche Patientin, als vertrauenswürdiger Patient bekannt sind. Denn dann ist es unter Umständen möglich, dass Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Ihnen schon sehr früh ein zweites Rezept schreibt, wenn die Ihnen vertrauen und sich darauf verlassen können, dass Sie eben nicht anfangen, Packungen zu Hause im Übermaß zu horten, was niemandem etwas bringt. So, das war's auch schon mit den allgemeinen Hinweisen. Und wir schauen uns jetzt noch gleich an ein paar konkrete Tipps für die Menschen, die eben am Diabetessektor jetzt gerade die Probleme haben. Also, Diabetesmedikamente, die nicht erhältlich sind. Bevor wir übrigens über die Inkretinhormone sprechen, noch schnell eine Anmerkung zu einem Insulin, denn das habe ich vor ein paar Tagen gehört. In Österreich ist das Insoman Basal im Moment nicht erhältlich. Ich habe das aus einer Mail von einer Mitglied aus unserem Club, das mich fragt, weil ihre Ärztin gemeint hat, sie soll in die Ambulanz gehen, wo sie es verschrieben bekommen hat, damit sie ein gleichwertiges Insulin aufgeschrieben bekommt. Nur falls das Insoman Basal für jemanden von Ihnen ein Thema ist, das gute alte Insulatard, Insulatard mit weichen D am Ende und harten T in der Mitte, wirkt genauso wie das Insoman Basal und das ist im Moment noch erhältlich. Nur damit man es einfach gewusst hat, mal gehört hat, gibt's auch im Fertigpen und gibt's als Patronen für die Metallpens. Also Insulatard, Fertigpen wird wahrscheinlich für die allermeisten, die Insoman Basal genommen haben, gut gehen. Natürlich ist das jetzt hier keine Empfehlung, sondern nur eine Information. Konkrete Medikamentenwechsel bitte immer mit Diabetes-Team bzw. Arzt oder Ärztin besprechen. So, aber jetzt kommen wir zu diesen Medikamenten, um die im Moment am meisten Wirbel, am meisten Aufruhr ist. Und das sind nun einmal die GLP-1-Analoga. Also jene Medikamente, die man spritzt, die als Diabetes-Medikamente entwickelt worden sind, die aber manchen Menschen auch dabei helfen, Gewicht abzunehmen. Ich sage noch einmal die Handelsnamen, Generika gibt es da noch keine. Die Handelsnamen sind Victoza, einmal täglich zu spritzen, beziehungsweise Saxenda, einmal täglich, das ist dasselbe, aber Saxenda ist zugelassen für Menschen ohne Diabetes. Dann das Trulicity, einmal pro Woche, dann das Ozempic, einmal pro Woche, das unter Wegovy wieder zugelassen ist für Menschen ohne Diabetes und das Mounjaro, M-O-U-N schreibt man das, Mounjaro, in Deutschland, in Österreich noch nicht, einmal pro Woche zu spritzen. Diese Medikamente sind im Moment am allerschwersten zu bekommen. Das liegt teilweise auch daran, dass der Bedarf einfach riesig ist und dass die Nachfrage sicherlich größer ist, als sich's eine der beteiligten Firmen jemals hätte träumen lassen. Und es liegt natürlich auch daran, dass so viele dieser Medikamente, die im Moment Diabetikern vorbehalten sein sollten, dass so viele davon auch verordnet worden sind an Menschen mit Übergewicht. Ja, es gibt auch die Zulassung für Menschen mit Übergewicht ohne Diabetes, für manche dieser Medikamente unter anderem Namen als die Medikamente, die Diabetiker bekommen sollen. Aber für Menschen mit Übergewicht sollte man es nur im äußersten Ausnahmefall, wenn es dringend, dringend nötig ist, aufschreiben, rezeptieren. Ansonsten sind wir Ärzte alle auch von unseren Ärztekammern aufgerufen zu schauen, unsere Diabetiker zu versorgen. Und natürlich ist es auch sinnvoll, jetzt nicht mehr noch zusätzliche Menschen aufs Medikament zu nehmen, wenn wir schon nicht einmal mehr sichergestellt haben, dass die, die das Medikament schon bekommen, ihren Folgebedarf bekommen. Das ist für den Einzelnen bitter, der das Medikament auch gern hätte, aber es ist an sich logisch, dass man zuerst einmal schaut, dass die, die jetzt schon gut zurechtkommen mit diesen Medikamenten, dass die möglichst lang und möglichst schnell wieder weiter versorgt werden können. Wenn Sie jetzt das Problem haben, dass es schwer zu bekommen ist, was können Sie machen? Gehen wir es einmal der Reihe nach durch. Was können Sie mit den Spritzen selber machen? Und dann eben, welche Medikamente gibt es, die da vielleicht wenigstens ein klein wenig helfen können? Was können Sie bei den Spritzen selber machen? Naja, beim Victoza, das man täglich spritzt, können Sie in Absprache mit Arzt oder Ärztin bitte die Dosis reduzieren. Vielleicht nicht 1,8 Spritzen, sondern auf 1,2 zurück. Und man kann auch Dosierungsschritte einstellen zwischen den beiden Markierungen. Das müssen Sie natürlich mit Ihrer Ärztin, mit Ihrem Arzt besprechen. Aber wenn Sie pro Tag etwas weniger spritzen, dann kommen Sie logischerweise mit einem Pen länger aus. So. Die anderen Medikamente werden ja einmal pro Woche gespritzt. Und natürlich ist es nicht so, dass ein Hormon jetzt 7 Tage lang stark wirkt und am 8. Tag nicht mehr. Sondern natürlich werden die einfach schwächer mit der Wirkung gegen Ende der ersten Woche hin und laufen dann langsam aus. Und schon sehr früh haben bei diesen Lieferproblemen Patientinnen und Patienten von selber begonnen, einfach die Zeitabstände zu verlängern. 8 Tage, 9 Tage, 10 Tage. Viele erzählen mir, dass sie mit 10 Tage Abstand statt 7 Tage Abstand eigentlich nicht so schlecht zurechtkommen. Dass sie vielleicht die letzten 1-2 Tage schon merken, dass die Wirkung deutlich nachlässt, aber dass sie damit trotzdem ganz gut zurechtkommen. Auch das bitte mit Ärztin und Arzt besprechen. Ich informiere hier nur, ich gebe keine Handlungsanweisungen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Eventuell kann man auch über eine Dosisreduktion nachdenken, wobei mit einem Pen weniger zu spritzen, das geht nur beim Ozempic, weil man da ja hinten das Rädchen hat, wo man das Rädchen so lange dreht, bis man eben auf der Zieldosis von 1 Milligramm ist. Und da kann man natürlich auch weniger spritzen. Wie das genau geht, wenn Sie es wissen wollen, Mail an mich. Oder, und das ist natürlich der bessere Weg, wieder mit Ihrem Diabetes-Team besprechen. Also bei den einmal wöchentlichen Spritzen ist eine Möglichkeit, das Spritzintervall vorübergehend auszudehnen auf 8, 9, 10 Tage. Natürlich ist das eine Notlösung. Natürlich ist das kein bestimmungsmäßiger Gebrauch. Daher bitte mit Arzt oder Ärztin besprechen. Und die zweite Möglichkeit ist wieder, zumindest beim Ozempic, die Dosierung zu verringern, damit man mit einer Spritze länger auskommt. Beim Trulicity geht das nicht und beim Mounjaro auch nicht, weil da immer eine fixe Dosis abgegeben wird. Da können Sie nicht selber an der Dosis rumschrauben, was Vor- und Nachteile hat. Ja, wenn Sie jetzt aber wirklich nicht mehr bekommen, was können Sie dann machen? Naja, es ist schwierig, weil natürlich fehlt Ihnen dann ein wichtiges Diabetesmedikament und Sie werden es an den Zuckerwerten ziemlich schnell bemerken. Sie werden an den Zuckerwerten, wenn die wieder ansteigen, auch sehen, wie lange ungefähr bei Ihnen die letzte Spritze gewirkt hat. Es gibt eine Möglichkeit, mit Tabletten zumindest einen ganz, ganz kleinen Ersatz Ihnen zu zaubern. Und das sind die Gruppe der DPP-4-Hämmer, die Gliptine. Das bekannteste davon ist das Sitagliptin, das als Januvia aus dem Markt gekommen ist. Häufig verwendet wird auch noch das Linagliptin, das unter Trienta bekannt ist. Das sind die zwei, die am häufigsten gegeben werden. Beim Linagliptin sind 5 Milligramm die Standarddosis, beim Sitagliptin 100 Milligramm. Was machen die? Die Gruppe heißt bezeichnenderweise DPP4-Hämmer. Hämmer mit reichem E, reinem E, von hemmen, von bremsen, nicht der Hammer. Also es sind keine Hämmermedikamente, keine Hammermedikamente, leider nein, sondern sie sind Medikamente, die etwas einbremsen, hemmen, das DPP4 heißt. Und dieses DPP4 ist die Dipeptidase 4, ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, egal. Das ist ein Enzym, das alle Menschen im Blut haben und die Aufgabe von diesem Enzym ist es, die körpereigenen Darmhormone wieder abzubauen. Jedes Hormon, das produziert wird und das gewirkt hat im Körper, muss ja irgendwann auch wieder abgebaut werden. Und im Fall der Darmhormone, der Inkretinhormone, ist daran beteiligt, dieses DPP4. Und wenn man jetzt mit einem Medikament die Aktivität dieses abbauenden Enzyms hemmt, dann hemme ich, dann bremse ich den Abbau der Darmhormone. Und das bewirkt natürlich, dass die Darmhormone etwas länger im Blut herumschwimmen und daher etwas länger und damit auch etwas stärker wirken können. Natürlich ist eine leichte Hemmung vom Abbau eines Medikamentes bei weitem nicht dasselbe, wie wenn ich dieses Medikament zusätzlich spritze. Noch dazu in einer Form, wo es dann eine Woche lang wirkt. Natürlich ist es nicht einmal ansatzweise zu vergleichen, aber diese Medikamente, diese Tabletten greifen sozusagen am selben Mechanismus ein. Am Mechanismus der Darmhormone. Und das macht absolut Sinn, dass Sie in der Zeit, wo Sie wirklich Ihre Medikamente nicht bekommen, eins davon nehmen. Natürlich gibt's wie bei allen Tabletten Kontraindikationen, Zustände, wo man es nicht geben darf. Das heißt, auch hier natürlich mit Ärztin oder Arzt besprechen und immer dran denken, wenn Sie dann Ihre Spritze wieder bekommen, Ihr Ozempic, Ihr Mounjaro, Ihr Trulicity, Ihr Victoza, dann mit diesen Tabletten sofort aufhören. Weil sonst kommt ein schreckliches Kuddelmuddel heraus, das Sie absolut nicht haben wollen. Diese Tabletten sind nur sinnvoll zur Überbrückung. Viele Patienten, die noch gar nichts spritzen, nehmen diese Tabletten schon seit vielen Jahren. Das sind altbekannte Medikamente, die wir sehr, sehr gut kennen. Aber die spritzen dann natürlich nicht noch extra die Darmhormone dazu. Das ist dann erst in einem späteren Stadium des Diabetes eine Möglichkeit. Also als Dauermedikation nur, wenn Sie nicht diese Hormone spritzen. Aber wenn Sie diese Hormone nicht bekommen, in der Lücke, in der Zeit ohne diese Hormone, sind diese Tabletten eine richtig gute Möglichkeit. Worauf müssen Sie aufpassen? Ich fange einmal an mit dem Linagliptin, mit dem Trienta. Das hat den großen Vorteil, dass man es auch nehmen kann, wenn die Nierenfunktion nicht mehr so gut ist, wenn die Niere etwas schwächer ist. Aufpassen muss man beim Trienta, wenn Sie Medikamente gegen Epilepsie nehmen, dann bitte besonders gut aufpassen, mit Ärztin oder Arzt besprechen. Dann gibt's als zweites, in Österreich am häufigsten verwendete, das Januvia mit chemischem Namen Sitagliptin. Gibt's inzwischen auch schon von vielen, vielen Firmen unter dem Namen Sitagliptin. Und da gibt's keine jetzt so definitiven Warnhinweise mit Medikamenten. Außer Sie würden Digitalis nehmen, Digoxin, Digitoxin, da hat es einen leichten Einfluss, aber die werden nur mehr sehr, sehr selten gegeben. Bei allen Medikamenten aus dieser Gruppe muss man noch dazu sagen, was kann passieren. Nun, es kann eine allergische Reaktion geben, wie bei jedem neuen Medikament. Hautausschlag, Blasen auf der Haut, im allerschlimmsten Fall ein bisschen Atemnot sogar. Das ist natürlich ein Grund, sofort abzusetzen und sich Hilfe zu holen. Bei diesen Medikamenten kommt es auch vor, bei weniger als einem von 1000 Anwendern, aber immerhin, dass eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, eine Pankreatitis auftaucht. Die bemerkt man durch Übelkeit, Erbrechen und vor allem durch Bauchschmerzen im Oberbauch, die oft auch so wirken, als ob sie vom Rücken herkommen, wo man zuerst vielleicht denkt, vielleicht ist es die Wirbelsäule. Das könnten wirklich Anzeichen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung sein. Schnell zum Arzt, bitte. Und wenn Sie ein Problem haben mit zu viel Alkohol, wenn Sie bekannte Gallensteine haben oder sehr hoch erhöhte Triglyceride, Neutralfette, dann haben Sie da etwas höheres Risiko dafür. Und deshalb gehört eben natürlich so eine Geschichte, wenn man ihnen ein Medikament gibt, immer mit ihrer Ärztin, mit ihrem Arzt besprochen. Ja, das wäre es eigentlich auch schon. Beim Sitagliptin muss man die Dosis verringern. Die Standarddosis sind 100 Milligramm, einmal täglich. Wenn die Niere schwächer ist, muss man weniger nehmen. Bei einer GFR von unter 45 würde die Dosis reduziert werden auf 50 Milligramm. Beim Trienta, beim Linagliptin ist das nicht nötig. Beides sind gute, zuverlässige Medikamente, die wir jetzt schon viele Jahre lang kennen. Eine seltene Nebenwirkung ist auch noch, dass man so eine Art Erkältungssymptome bekommt, mit ein bisschen Schnupfen, Halsschmerzen und dergleichen. Also auch dann es bitte mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt besprechen. Ich wollte Ihnen hier keineswegs Angst machen. Hunderttausende Menschen nehmen diese Medikamente jetzt schon jahrelang. Ich kenne selber viele und betreue auch viele, wo ein so ein Medikament in der Therapie dabei ist. Es sind sichere und gute Medikamente, aber wie immer, bei jedem Medikament kann es Nebenwirkungen geben und es gehört zu einer guten Aufklärung dazu, dass Sie darüber Bescheid wissen. Praktisch ist auch, dass es viele dieser Gliptin-Medikamente in einer fixen Kombination mit dem Metformin gibt. Zum Beispiel das Sitagliptin, das Januvia, da haben wir ja gesagt, die Standarddosis sind 100 Milligramm am Tag, einmal täglich genommen. Aber das Metformin schluckt man ja in der Regel zweimal täglich. Also gibt es Kombimedikamente, Tabletten, wo 1000 Milligramm Metformin drinnen sind und jetzt nicht 100, sondern nur 50 Milligramm vom Sitagliptin. Und wenn Sie jetzt so eine Kombitablette in der Früh nehmen, wo 50 Milligramm Sitaglip drinnen sind und 1000 Metformin und eine am Abend mit 1000 Metformin und wieder 50 Milligramm Sitagliptin, dann haben Sie 50 plus 50, 100 Milligramm Sitagliptin, die normale Tagesdosis. Das kann sehr praktisch sein und viele Leute haben mit diesen Medikamenten die allerbesten Erfahrungen. Tja, interessanterweise, nur weil wir gerade wieder von Metformin reden, ist etwas, was noch nicht so lang von Metformin bekannt ist, auch das Metformin hilft ein bisschen mit, dass Menschen mit Diabetes bessere Spiegel von diesen Darmhormonen im Blut haben. Das ist lustig und von daher ist es eine ideale Kombination mit Sitagliptin, Dinagliptin, mit Medikamenten aus dieser Gruppe. Also das wäre eine mögliche Überbrückung, dass Sie DPP-4-Hämmer oder vielleicht merken Sie sich leichter Gliptine, dass Sie so ein Medikament nehmen in der Zeit, wo Sie Ihre Spritze mit den Inkretinhormonen nicht bekommen können. Wir reden hier nicht vom Insulin, sondern vom Victoza, vom Trulicity, vom Ozempic, vom Mounjaro, meinetwegen Saxenda, Wegovy, aber das ist ja bei Diabetes nicht zugelassen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch zum Schluss. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen helfen können, mit dieser zugegebenermaßen sehr, sehr schwierigen Situation zu Rand zu kommen. Es ist wieder mal länger geworden. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie die Zuckertante was fragen wollen, kommen Sie zu uns in den Club, schauen Sie sich um, da gibt's viele, viele Videos und Rezepte. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.